Herzlich willkommen zu einem Hörbeitrag der Regionalbüros Alter, Pflege und Demenz, einer gemeinsamen Initiative zur Strukturentwicklung der Landesregierung und der Träger der Pflegeversicherung NRW.
Hallo und guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Charlotte Boos. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Folge der Hörbeiträge vom Regionalbüro Alter, Pflege und Demenz Südwestfalen. Sie sind dabei? Das freut uns sehr. Was erwartet Sie heute? Unser Arbeitsbereich B. Förderung und Unterstützung der Pflegeberatungsangebote und Strukturen vor Ort. Bedarfsgerechte und qualitative Pflegeberatung. Unerlässlich, um die Pflege zu Hause auf Dauer zu stabilisieren. Schon aus diesem Grund hat der Gesetzgeber einen Beratungsanspruch für Leistungsnehmer sowie ihre An- und Zugehörigen im Pflegeversicherungsgesetz installiert. Aber was ist die Rolle der Regionalbüros in diesem Bereich? Beraten vor Ort tun wir ja nicht. Informieren, unterstützen, vernetzen. Ich finde, in keinem der Arbeitsbereiche wird unser Motto deutlicher als im Arbeitsbereich B. Über die Chancen und Herausforderungen in diesem Bereich unterhält sich heute Anna-Lena Krieger mit Leon Hellermann. Leon Hellermann arbeitet, Sie können es sich fast schon denken, bei der Koordinierungsstelle der Regionalbüros beim KDA in Köln. Er ist erfahrener Pflegeberater und Case Manager und seit 2019 in der Koordinierungsstelle. Anna-Lena Krieger verantwortet den Bereich im Regionalbüro Alter, Pflege und Demenz. Aber neben dem Experteninterview haben wir natürlich, wie immer für Sie, auch unsere Rubrik Sie fragen, wir antworten. Und unser Veranstaltungskalender ist auch wieder prall gefüllt. Jetzt übergebe ich aber erst einmal an Anna-Lena Krieger.
Hallo Leon. Wir haben ja die Arbeitsbereiche der Regionalbüros künstlich in drei Arbeitsbereiche getrennt, A, B und C, obwohl sie ja alle miteinander irgendwie im Zusammenhang stehen. Aber was genau verbirgt sich denn jetzt hinter dem Arbeitsbereich B?
Ja, hallo erstmal Annalena. Ich lasse vielleicht noch ein paar begrüßende Worte da. Da freue ich mich auch, heute mit dir ins Gespräch zu kommen und dann auch die Hörerinnen und Hörer an unserem Gespräch und den Inhalten teilhaben zu lassen. Das ist irgendwie immer ganz schön, finde ich. Und ich finde es auch total schön, dass dieses Format des Hörbeitrags ja mittlerweile auch eins ist, was sich durch die Pandemie in unserer Angebotsentwicklung irgendwie durchgesetzt hat. Das ist auch das Schöne an der aktuellen Situation, finde ich, dass wir neue Wege beschreiten und das irgendwie mit viel Kreativität und ja auch zunehmendem Selbstbewusstsein für das Neue tun. Das finde ich irgendwie erstmal schön, das vielleicht als kleiner Einspann vorab. Und dann will ich natürlich deine ganz wichtige Frage beantworten, was sich eigentlich hinter dem Arbeitsbereich B verbirgt. Das war ja das, was du gerade von mir wissen wolltest, ne?
Genau.
Also so viel ich weiß, hat ja mein Kollege Christian Herd in einem eurer Hörbeiträge schon mal was zur Gesamtstruktur der Regionalbüros Alter, Pflege und Demenz gesagt. Deshalb würde ich mich damit jetzt mal so ein bisschen zurückhalten. Einen kleinen Schwenk muss ich allerdings trotzdem machen, denn in NRW kümmern wir uns über 12 Regionalbüros um die regionale Strukturentwicklung. So viel ist, glaube ich, klar. Und das machen wir eben für verschiedene Schwerpunkte in diesem großen, großen Feld von Alter, von Pflege und von Demenz. Und ein Bereich in diesem Topf an Themen ist eben das Thema Pflegeberatung. Und dieses Thema beackern wir für ganz NRW, damit die pflegebedürftigen Menschen und ihre Angehörigen natürlich auch gute Unterstützung durch, ja, im besten Fall gute Beratung erhalten und damit Pflegeberaterinnen und Pflegeberater diese große Aufgabe auch gut erfüllen können, versuchen wir natürlich immer über die Weiterentwicklung von Pflegeberatungsangeboten und von Pflegeberatungsstrukturen im Endeffekt für eine bessere Versorgung zu sorgen. Ja, von pflegebedürftigen Menschen und ihren Angehörigen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass jedes Angebot in diesem Themenfeld nur so gut ist, wie die Struktur, die es trägt. Deshalb denke ich immer, es braucht gute Strukturen. Die stärken wir mit unserer Arbeit, die entwickeln wir auch zeitgemäß weiter. Das passiert flächendeckend für jede Region. Wenn jede Region hat irgendwie ihre eigenen Herausforderungen, seien es beispielsweise Ballungsräume im städtischen Umfeld oder der ländliche Raum. Und es braucht daher diesen ganz spezifischen Fokus. Ja, und damit wir trotzdem in die gleiche Richtung steuern, arbeiten wir immer zusammen im Netzwerk. Und ja, das dürfte es, glaube ich, sein, was sich hinter dieser Zahl B, also diesem spannenden Arbeitsbereich der Pflegeberatungsstrukturentwicklung, verbirgt.
Vielen Dank. Du hast ja gerade auch schon von den Herausforderungen so ein bisschen gesprochen. Was glaubst du denn, ist unsere größte Herausforderung in der Förderung und Unterstützung der Pflegeberatungsstruktur?
Ja, das ist eine gute Frage. Also, was ist die größte Herausforderung in der Förderung und Unterstützung der Pflegeberatungsstruktur? Also mit Blick auf die gesamte Bundesrepublik würde ich sagen, die Herausforderungen sind sehr vielfältig und nicht für alle Regionen des Landes letztlich identisch. Ja, mit dem Krafttreten des Pflegeweiterentwicklungsgesetzes damals, das ist 2008 in Kraft getreten, hat sich dann eben ab 2009 der gesetzliche Pflegeberatungsanspruch für die Bürgerinnen und Bürger, die im Sinne des SGB-11, also des Pflegeversicherungsgesetzes, pflegebedürftig sind, ergeben. Und neben diesem Anspruch auf die gesetzliche Pflegeberatung haben die jeweiligen Bundesländer eben auch die Möglichkeit zur Errichtung von sogenannten Pflegestützpunkten erhalten. Also das sind dann Orte, wo Ratsuchende Beratung und Unterstützung bekommen können, und das im besten Fall flächendeckend. Mhm. Und seinerzeit war es Ländersache, diese Möglichkeit umzusetzen oder eben nicht umzusetzen. Rheinland-Pfalz als Beispiel und Baden-Württemberg sind da zwei Bundesländer, wo die Pflegestützpunktstruktur sehr ausgebaut ist, also wo die beiden Länder sehr weit vorne sind. Sachsen und Sachsen-Anhalt als Pendant sind letztlich Länder, die sich damals komplett gegen die Pflegestützpunktstruktur entschieden haben, weil eben schon bestehende Strukturen da waren und man gesagt hat, okay, die wollen wir nutzen. Mhm. In NRW, das ist jetzt die Pointe, ist das ein bisschen anders, da hat man sich für einen Mittelweg entschieden. Das heißt, es gibt hier zwar Pflegestützpunkte, aber eben lange nicht flächendeckend. Ich glaube, seinerzeit waren um die 160 geplant und es gibt aktuell 54. Daran sieht man, dass es, wie gesagt, zumindest was die Pflegestützpunktstruktur angeht, eben keine flächendeckende Beratungsmöglichkeit für Ratsuchende gibt. Und das liegt eben auch daran, dass es schon vor der Einführung der Pflegestützpunkte Pflegeberatungsstrukturen in NRW gegeben hat. Mhm. Das waren dann beispielsweise Kommunen und Wohlfahrtsverbände oder andere freie Träger. Und heute gibt es diese auch noch, plus eben die Pflegeberatungsdienstleistungen der gesetzlichen Pflegekassen. Die AOK beispielsweise ist da recht gut ausgebaut, was die Pflegeberatungsstruktur angeht. Plus des Pendants der privaten Versicherungen, also die Pflegeberatung Kompass. Plus eben zahlreicher weiterer Dienstleister, die den gesetzlichen Beratungsauftrag erfüllen, wenn die Pflegekassen diesen eben nicht selbst erbringen können. Qua Gesetz aber erfüllen müssen und dann eben abgeben. Hm. Das heißt, raushören ist da so ein bisschen, also ich sag mal so, dass es eine gewisse Vielfalt gibt. Hm. Und Vielfalt, würde ich immer sagen, ist per se super, kann allerdings auch bedeuten, dass in aller Unterschiedlichkeit auch strukturelle Herausforderungen stecken. Und in diesem Fall ist es so, es gibt einen gesetzlichen Anspruch auf Pflegeberatung. Nicht überall erhalte ich diese im gleichen Maß, was eben auch daran liegt, dass so viele unterschiedliche Akteure mitmischen, natürlich ihre eigene Organisationsstruktur haben, ihre eigenen Organisationslogiken mitbringen, was dann wiederum zur Folge hat, dass, ja, sagen wir so, Qualitätsunterschiede in der Beratung vorherrschen, dass es Orte gibt, an denen Beratung viel schwerer zu bekommen ist als an anderen Orten und so weiter und so weiter. Und in dieser beschriebenen Tatsache sehe ich eigentlich die größte Herausforderung, dass das strukturelle Zusammenführen unterschiedlichster Anbieter, die natürlich in ihren jeweiligen Logiken stecken. Denn das Ziel soll ja eigentlich sein, den vielen Menschen mit Hilfe und Pflegebedarf eine Situation zu ermöglichen, die sie entlastet. Und Pflegesituationen sind oft Krisensituationen. Da bin ich als betroffene Person emotional belastet und kann mich nicht parallel noch darum kümmern, ein System aus Leistungen und Ansprüchen zu verstehen. Das ist halt ziemlich komplex dann in diesem Fall. Und Pflegeberatung kann das leisten, Ratsuchende in diesen herausfordernden Situationen durchs System lotsen und damit entlasten. Aber wie gesagt, damit das gut funktioniert, braucht es eben die Zusammenführung dieser verschiedenen bestehenden Strukturen. Das, würde ich sagen, am Ende zusammengefasst, ist die größte Herausforderung bei der Unterstützung dieser Pflegeberatungsstruktur als Gesamtes.
Vielen Dank, Leon. Dann ist das bestimmt auch die Chance unserer Arbeit, dass die Pflegebedürftigen vor Ort gut versorgt sind und da viele Möglichkeiten haben, sich auch gut beraten zu lassen. Siehst du das auch als Chance?
Ich sehe es vor allem als Ziel. Ich glaube, die Chancen unserer Arbeit sehe ich woanders. Eigentlich muss ich sagen, sehe ich eigentlich vier Chancen. Ich teile sie mal mit. Also ich glaube, die größte Chance sehe ich tatsächlich in unserem regionalen Ansatz. Wie erwähnt, ist es ja nicht nur im Vergleich der Bundesländer so, dass es eine gewisse Heterogenität in den Strukturen gibt, sondern auch in Bezug auf unser Bundesland selbst. Das heißt, diese Heterogenität dieser Strukturen zeigt sich auch kleinräumig, also innerhalb des Bundeslandes. Das bedeutet also, dass es etwa eine unterschiedliche Akteursdichte gibt in den jeweiligen Regionen, dass es generell sehr unterschiedliche Akteure gibt oder aber auch unterschiedliche Bevölkerungsstrukturen, ländliche Strukturen, Ballungsräume und so weiter, hatte ich gerade schon gesagt. Und faktisch heißt das dann am Ende, glaube ich, immer, dass die Situation eine andere ist als beispielsweise in Drenn-Steinfurt im Münsterland oder sogar in Duisburg. Und das Gute ist, und das ist jetzt die Chance, die eine: Die Regionalbüros kennen ihre Region, sind hervorragend vernetzt und können ihre Angebote entsprechend der regionalen Anforderungen gestalten. Das ist also eine große Chance, die ich da in unserer Arbeit sehe, dieser regionale Ansatz. Das ist einfach schön. Und jetzt komme ich zum zweiten Punkt, also zur zweiten Chance. Bei diesem regionalen Ansatz fahren wir dennoch die Linie des Gemeinsamen. Also wir sind ein großes Netzwerk, wir haben 12 Standorte. Dieses Gesamtnetzwerk besteht letztlich aus 70 aktiven professionellen Menschen. Und damit das in den Regionen jeweils gelingt, stimmen wir uns eben im Netzwerk ab und entwickeln überregionale Angebote, die in jeder Region gefragt sind und unterstützen uns dabei gegenseitig. Das ist, glaube ich, so die zweite Chance, so dass sich gegenseitig helfen, voneinander profitieren und letztlich ja auch den Erfahrungsaustausch zu generieren. Die dritte große Chance, die ich in unserer Arbeit sehe, ist die, dass ich glaube, dass all diese großen und wichtigen Aufgaben, die zu erledigen sind, ich sprach ja vorhin unter der Überschrift der Herausforderung von dem Zusammenführen der verschiedenen Strukturen, das sind tatsächlich einfach große und wichtige Aufgaben. Und um diese zu erledigen, braucht es eben viele Menschen und vor allem viele verschiedene Menschen, finde ich. Sprich, viele verschiedene Expertisen. Das zeigt sich auch in unserem Netzwerk. Das ist eine kunterbunte Mischung, zahlreiche Disziplinen, die hier zusammenwirken. Und diese multidisziplinäre Zusammensetzung schafft quasi ein Sammelsurium an Perspektiven, die es alle einzubeziehen gilt, finde ich, wenn man diese großen Aufgaben schaffen will. Und ja, die vierte große Chance sehe ich eigentlich da drin. Ja, wie fange ich an? Es heißt ja immer so schön, Pflege ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, ne? Und ich finde, wenn das so ist, sollte die Gesellschaft in ihrem Abbild dann eben auch in professionellen Strukturen sichtbar werden. Eben über die Personen, die das Ganze machen und über das, was hinten letztlich rauskommt. Also tolle, hilfreiche, starke und vielfältige Angebote, die zu den Menschen in unserem Land passen. Ob sie nun alt oder jung sind, das sei dahingestellt. Und ja, das ist letztlich die Chance, die wir auch in unserer Arbeit haben. Wir sind viele, wir sind divers und ich glaube, so diesem Ansatz von gesamtgesellschaftlicher, ja, oder diesem gesamtgesellschaftlichen Anpack können wir dann ganz gut auch Rechnung tragen. Ja, das würde ich, glaube ich, so mit Blick auf die Chancen, die unsere Arbeit bietet, zusammenfassend sagen.
Das sind ja auf jeden Fall dann viele Chancen, die du uns gerade beschrieben hast. Und du hast ja eben auch schon mal angesprochen, warum die Pflegeberatung gerade so wichtig ist für die Pflegebedürftigen und deren Angehörigen. Kannst du das nochmal so ein bisschen aufnehmen und ausführen?
Na klar. Du hattest ja vorhin in der Einleitung schon mal gesagt, dass ich selbst Pflegeberatung gemacht habe. Daher habe ich da so einen Blick einmal für die Struktur und auch einmal dann tatsächlich aus der beratenden Perspektive. Und ich hatte vorhin ja auch schon gesagt, dass Pflegesituationen oft Krisensituationen sind. Und wenn ich eine Pflegeberatung in Anspruch nehme, stecke ich oft schon mittendrin. Das heißt, die wenigsten Menschen gehen tatsächlich präventiv in die Beratung, um sich für später irgendwann mal über Leistungsansprüche oder so zu informieren. Und selbst wenn sie es täten, würden sie immer noch in der Krise stecken und Krisen überfordern. Und ein System zu verstehen und Leistungsansprüche zu erfahren, ist dann eben nochmal eine zusätzliche Belastung. Ja, und Pflegeberatung greift dieses Problem letztlich auf. Sie zeigt im besten Fall Lösungswege für die Krisensituation, und zwar ganz konkrete. Da geht es dann beispielsweise um Versorgungsformen, also wie wohne ich, was brauche ich, wenn ich zu Hause oder in der Pflegeeinrichtung wohne, wer bezahlt das Hilfsmittel, um vom Toilettenstuhl in die Dusche zu kommen, oder wie fülle ich den Antrag aus bei der Pflegeversicherung, um dieses Hilfsmittel letztendlich finanziert zu bekommen, wie bekomme ich die Angehörigen, die Unterstützung benötigen, dazu, dass sie ein Angebot wahrnehmen, um eine häusliche Pflegesituation zu stemmen. Was muss ich tun, wenn die Leistungen, die ich bekomme, nicht ausreichen, um eine gute Lebenssituation zu haben und so weiter und so weiter. Also ganz viele Fragen. Man sieht schon, finde ich, dass es sich um Lebenssituationen handelt, die in vielen Fällen einfach neu organisiert werden müssen, und zwar völlig neu organisiert werden müssen. Das ist total komplex, um nicht zu sagen, dass es hochkomplex ist, und das eben auf vielen verschiedenen Ebenen. Und das heißt, Pflegeberater müssen sich in verschiedenen Leistungsgesetzen auskennen, müssen das örtliche Versorgungssystem kennen, müssen eine hohe Beratungskompetenz mitbringen, um all diesen Anforderungen gerecht zu werden. Und am Ende steht dann eine pflegebedürftige Person, die nach ihren Bedürfnissen und Bedarfen versorgt ist, ja, nicht nur physisch, sondern bestenfalls auch emotional. Und ja, Pflegeberatung ist also das zentrale steuernde Organ in der Organisation eines Pflegearrangements, würde ich sagen. Dafür ist Pflegeberatung letztlich wichtig, auch gerade in Zeiten der pandemischen Lage, wo wir viel mit Einsamkeit zu tun haben, viel mit wegfallenden Strukturen zu tun haben, die vorher da waren, vorher teilweise auch schon herausfordernd gewesen sind, jetzt aber eben tatsächlich einfach auch faktisch wegbrechen. Und ich finde übrigens, wenn sich das mal vor Augen führt, was das genau heißt und welche Anforderungen dabei auch an die Pflegeberaterinnen und Pflegeberater und die Strukturen, in denen sie agieren, gerichtet sind, dass es dann eine Stärkung der Angebote, der Struktur und der Institutionen braucht, die diese Anforderungen zu stemmen haben. Ja, denn wir alle wollen ja, dass Menschen mit Hilfe- und Pflegebedarf an der Gesellschaft teilhaben. Ich glaube, da kann Pflegeberatung eben ein wesentlicher Faktor sein, um dafür eine Verbesserung zu sorgen, durch das große System von einer Lebensumstellung zu führen, die ich vorher nicht so gedacht habe als betroffene Person.
Um da auch die Überforderung so ein bisschen abzufangen auch, ne?
Genau, eben weil es so komplex ist, wie gerade beschrieben. Das fällt ja selbst Fachpersonen, die sich in diesem Kontext gut auskennen, schwer, dann in einer emotionalen Situation da einen Überblick zu behalten und sich entsprechend ja das zu organisieren, was es braucht im Fall, ne? Das ist, glaube ich, das, was Pflegeberatung an der Stelle einfach gut aufgreifen kann und auch muss, finde ich.
Auf jeden Fall. Also es steckt schon wirklich einiges im Arbeitsbereich B, und warum das so wichtig ist, dass wir da auch unterstützen und die Strukturen zusammenführen und vernetzen und da auch fördern. Dann möchte ich dir am Schluss noch eine persönliche Frage stellen. Was macht dir denn an deinem Job am meisten Spaß?
Gute Frage. Also, meine Aufgabe ist ja im Prinzip die Koordination derjenigen Menschen und der Angebote in diesem großen Regionalbüro-Netzwerk, die sich mit der Weiterentwicklung von den Pflegeberatungsstrukturen und Angeboten beschäftigen. Das heißt, im Endeffekt, es laufen total viele Fäden bei mir zusammen. Und mir macht vor allem Spaß, diese Fäden alles zu sehen, diese ja irgendwie ein Stück weit so zu verflechten, dass sie zur Erreichung unserer Ziele führen. Und besonders toll finde ich dann tatsächlich, das Know-how und die Expertise dieser ganzen Personen in diesem Regionalbüro-Netzwerk Tag ein, Tag aus für unsere Aufgaben zu nutzen und von diesen Menschen zu lernen. Das hat total viel mit Kommunikation zu tun. Ja, ich würde sagen, Kommunikation macht mir Spaß.
Das hört sich doch toll an. Dann kommt jetzt noch meine kurze Überraschungsfrage am Schluss.
Ja,
was hat dir denn in deiner Zeit als Pflegeberater am meisten Spaß gemacht?
Ja, das ist eine gute Frage, finde ich. Am meisten Spaß gemacht hat mir, im direkten Austausch mit den ratsuchenden Personen zu stehen und gemeinsam Lösungen zu entwickeln und am Ende festzustellen, dass Lösungen immer möglich sind. Und ich finde, weil es eben eine sehr lösungsorientierte Arbeit ist, wenn man denn in gute Strukturen eingebettet ist, die auch Lösungsorientierung möglich machen, ist es eine sehr wertschätzende Arbeit. Also die Menschen sind in der Regel sehr dankbar dafür, dass man ihnen dabei hilft, durch diese Komplexität an Leistungsrecht und Struktur zu gehen und da jemanden an der Seite zu haben, der da so ein bisschen ja auch die Fäden zusammenhält, das überblickt, überwacht, kontrolliert und das eben immer Mandat schafft derjenigen Person, die Hilfe braucht. Und das war das, was mir am meisten Spaß gemacht hat. Das war eine sehr plastische Arbeit, eine Arbeit, die auch an der Stelle tatsächlich viel mit Kommunikation zu tun hatte.
Ich glaube auch, dass Dankbarkeit da ein richtig schönes Gefühl ist, auch was man da zurückbekommt.
Absolut.
Vielen, vielen Dank für das nette und interessante und natürlich auch aufschlussreiche Interview. Ich glaube, wir haben jetzt alle den Arbeitsbereich B ein bisschen besser kennengelernt und vielen Dank.
Ja, sehr gerne. Das hat mir Spaß gemacht. Dankeschön.
Herzlichen Dank, Annalena. Herzlichen Dank, Leon. Lösungsorientierung und Vernetzung. Für den Arbeitsauftrag der Regionalbüros wie in der Pflegeberatung vor Ort unerlässlich. Das unterstützen wir natürlich gerne mit unseren Angeboten. Apropos Angebote. Was ist eigentlich los in der Region Südwestfalen in der nächsten Zeit? Das verrät uns nun Tatjana Rettcher. Sie hat den Veranstaltungskalender für Sie vorbereitet. Bitte, Tatjana, wir sind schon ganz gespannt.
Liebe Hörerinnen und Hörer, in dieser Folge möchten wir Sie auf folgende Veranstaltungen hinweisen. Die Hans- und Ilse-Breuer-Stiftung bietet einen Online-Vortrag an mit dem Titel »Können wir Alzheimer jemals heilen?« Im Vortrag wird erläutert, warum es trotz jahrzehntelanger Forschung noch nicht gelungen ist, ein Medikament gegen Alzheimer zu entwickeln. Dieser Vortrag findet am 20. April um 17 Uhr statt. Bei Interesse können Sie sich unter der E-Mail-Adresse info@breuerstiftung.de anmelden. Am 22. April findet das Online-Seminar »Unterstützung für pflegende Angehörige« statt, das die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen anbietet. Von 17 bis 18 Uhr wird erläutert, welche Entlastungsmöglichkeiten es für pflegende Angehörige gibt. Für dieses Seminar können Sie sich über die Homepage der Verbraucherzentrale NRW anmelden. Das Regionalbüro Alter, Pflege und Demenz Südwestfalen führt am 23. und 24. April in Kooperation mit der Volkshochschule Arnsberg-Sundern, der Seniorenbegleitung El-Hadri sowie der AOK Nordwest einen Pflegekurs für Nachbarschaftshelferinnen und Nachbarschaftshelfer durch. Dieser Kurs richtet sich an Personen, die sich beispielsweise im Rahmen der nachbarschaftlichen Hilfe für andere engagieren möchten oder bei Menschen mit Pflegebedarf im Haushalt angestellt sind oder diese Möglichkeit in Erwägung ziehen. Die Teilnehmenden lernen an 2 Tagen praktische Anleitungen und Tipps für den Umgang mit hilfebedürftigen Menschen kennen, aber auch hilfreiches Wissen über Einschränkungen im Alter. Die Teilnahme an dem Kurs ist kostenlos und die Anmeldung erfolgt über die Homepage der VHS Arnsberg-Sundern. Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend bietet am 28. April eine Online-Veranstaltung zum Thema »Digitale Kompetenzen älterer Menschen« an. Hier soll unter anderem aufgezeigt werden, wie ältere Menschen an digitale Technik herangeführt und in ihrem Alltag bei deren Nutzung unterstützt werden können. Für diese Veranstaltung können Sie sich bis zum 19. April über die Homepage des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend anmelden. Eine weitere Veranstaltung der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen findet am 29. April statt, in dem einstündigen Online-Seminar mit dem Titel »Der Weg zum Pflegegrad« erhalten Sie Informationen, ab wann man als pflegebedürftig gilt und wie man Unterstützung von der Pflegekasse erhält. Das Seminar findet von 17 bis 18 Uhr statt. Die Anmeldung erfolgt über die Homepage der Verbraucherzentrale NRW. Alle genannten Veranstaltungen sowie die jeweiligen Links zur Anmeldung finden Sie auch nochmal in unserem Transkript zu dieser Folge, das auf unserer Homepage für Sie zur Verfügung steht.
Vielen Dank, Tatjana. Nachzulesen sind alle Veranstaltungen wie immer auf unserer Homepage des Regionalbüros. Dort finden Sie dann auch nochmal nähere Beschreibungen. Was haben Sie für Fragen? Das greifen wir natürlich gerne auf in unserer Rubrik Sie fragen, wir antworten. Jannik Meyer beantwortet jetzt Ihre Fragen zu den neuesten Entwicklungen, vor allen Dingen zu Verordnung und in Gesetzen in Zeiten der Pandemie. Bitte, Jannik, du hast das Wort.
Thank you.
Danke, Charlotte. In den letzten Wochen haben uns häufiger Fragen zu zwei aktuellen rechtlichen Veränderungen erreicht. Konkret geht es um das Epilage-Fortgeltungsgesetz und die mittlerweile dritte Änderungsverordnung der AnfÖVO. Im Folgenden möchte ich darauf eingehen, welche Änderungen sich genau ergeben haben. Anfangen möchte ich mit dem Epilage-Fortgeltungsgesetz. Das wurde vor kurzem vom Bundestag und Bundesrat verabschiedet und sorgt nun für Veränderungen in verschiedenen Bereichen. Im Bereich der Pflegehilfsmittel und wohnumfeldverbessernden Maßnahmen wurde zum Beispiel die Obergrenze für die Aufwendungen der Pflegekasse für zum Verbrauch bestimmter Pflegehilfsmittel von 40 Euro auf 60 Euro monatlich erhöht. Darüber hinaus ergeben sich Veränderungen im Verfahren zur Feststellung der Pflegebedürftigkeit. Die Begutachtung kann bis einschließlich 30. Juni 2021 ohne Untersuchung von Versicherten im Wohnbereich erfolgen. Das gilt für Anträge auf Pflegeleistungen, die zwischen dem 1. Oktober 2020 und dem 30. Juni 2021 gestellt werden. Außerdem ergeben sich Veränderungen bei den Beratungsbesuchen nach § 37 Absatz 3. Die von dem Pflegebedürftigen abzurufende Beratung erfolgt bis einschließlich 30. Juni 2021 telefonisch, digital oder per Videokonferenz, wenn die oder der Pflegebedürftige dies wünscht. Eine besonders für Angebote zur Unterstützung im Alltag und pflegende Angehörige interessante Veränderung betrifft den Entlastungsbetrag. Der im Jahr 2019 sowie im Jahr 2020 nicht verbrauchte Betrag für Entlastungsleistungen kann jetzt noch bis zum 30. September 2021 übertragen werden. Wie anfangs erwähnt, wurde auch die AnfÖVO kürzlich angepasst. Die Änderungen sind eng mit dem Epilage-Fortgeltungsgesetz verbunden. Die bereits getroffenen Maßnahmen für anerkannte Anbieterinnen von Angeboten zur Unterstützung im Alltag werden bis zum 30. September 2021 verlängert. Das heißt, alle anerkannten AnbieterInnen dürfen Dienstleistungen bis zur Haustür erbringen. Darunter fallen zum Beispiel Einkauf von Waren des täglichen Lebens und die Anlieferung von Speisen. Im Bereich der Nachbarschaftshilfe wird bis zum 30. September 2021 auf den Nachweis einer Qualifizierung verzichtet. Das heißt, Personen, die Nachbarschaftshilfe leisten möchten, können dies auch weiterhin ohne den Nachweis eines Pflegekurses bei der Pflegekasse tun. Die eben genannten Änderungen der AnfÖVO gelten, je nachdem, was zuerst eintritt, bis zum 30. September 2021 oder bis der Deutsche Bundestag die Feststellung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite außer Kraft setzt. Links zu den angesprochenen Dokumenten finden Sie im Transkript zur Folge. Entweder im Beitrag auf unserer Internetseite oder als Link direkt unter dem YouTube-Video.
Vielen Dank, Yannick. Flexibilität ist wohl das Zauberwort dieser Zeit der Pandemie. Gesetze, Verordnungen ändern sich in einer nie dagewesenen Geschwindigkeit. Wenn Sie dazu noch Fragen haben, zu den aktuellen Verordnungen oder Gesetzesveränderungen oder auch zu anderen Themen Ihres Alltags, schreiben Sie uns. Wir freuen uns drauf. Unter südwestfalen@rb-apd.de sind wir für Sie erreichbar. Der Austausch mit Ihnen ist uns wichtig. Und jetzt zum Abschluss ein kleiner Ausblick. Die nächste Folge der Hörbeiträge vom Regionalbüro Südwestfalen ist schon in Planung. Veröffentlichung ist Mitte Mai. Das nächste Thema wird sein Migration. Ebenfalls ein Fachbereich der Regionalbüros. Und jetzt sind wir am Ende dieses Beitrags angekommen. Mir bleibt an dieser Stelle nur zu sagen, bitte bleiben Sie gesund und zuversichtlich, passen Sie gut auf sich auf und wir freuen uns alle auf ein Wiederhören. Ihre Charlotte Boos.
Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen zum Thema und unsere Ansprechpartner in Ihrer Region finden Sie auf unserer Internetseite www.alter-pflege-demenz-nrw.de.